Guten Morgen alle zusammen. Ich habe Grüße von meiner Frau dabei. Sie sitzt über den Spendenbescheinigungen, wie jedes Jahr um diese Zeit, und nutzt die Zeit. Sie war ja auch krank. Ich bin noch nicht ganz auf dem Damm, aber ich hoffe, ja, die Stimme hält. Preis dem Herrn, seitdem ich dieses Thema, das Königreich Gottes und das, was Jesus uns mitgegeben hat, seitdem ich da tiefer schürf, wird mir immer größer, in welchen Bereichen ich in meinem Leben religiös war und sicherlich noch bin. Und es ist jeden Tag mein Gebet, dass Gott mich mehr und mehr freisetzt. Preis dem Herrn. Religiosität, ja, da sagst du Amen. Ja, preis dem Herrn. Ja, diese Religiosität, die einen so einengt und einen so auf den falschen Pfad führt. Preis dem Herrn. Und ich hoffe, dass meine Predigt heute euch wieder ein Stückchen weiterbringt. Ich bin schon so viel weiter und ich habe mir vorgenommen, das Ganze in ganz kleinen Portionen aufzuteilen. Das ist nämlich ein wichtiges Thema. Und schauen wir mal. Ja, Ausgangspunkt ist diese tolle Bibelstelle aus dem Vater unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das Königreich im Himmel, wie können wir hier das Königreich bauen auf Erden, wenn wir gar keine Vorstellung haben, weder vom Königreich und schon gleich gar nicht vom Königreich der Himmel. Also ich kann ja nur hier auf Erden geschehen lassen, wie es im Himmel ist, wenn ich auch eine Vorstellung habe von dem, was im Himmel ist. Und nun sind wir in den ganzen letzten Jahrzehnten, zumindest seitdem ich Christ bin, war der große Schwerpunkt die Versöhnung mit Gott. Jesus Christus kam und er hat uns versöhnt mit Gott. All das, was schief lief in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, hier kommt ein Angebot, er bringt das in Ordnung, er hilft uns, das in Ordnung zu bringen, wieder ins geistliche Gleichgewicht zu kommen mit unserem Schöpfer. Und das war der große Schwerpunkt, die Gemeinschaft mit ihm. Aber als ich dann tiefer gegangen bin in das, was Jesus Christus gesagt hat, als er gesagt hat, trachte zuerst nach dem Reiche des Herrn und seiner Gerechtigkeit, da wurde mir erstmal richtig groß, dass diese Prioritäten, diese beiden, ganz entscheidende Prioritäten sind im Neuen Testament. Und ich habe die letzten Male drüber gesprochen und ich möchte ganz kurz nur wiederholen, was ich das letzte Mal angesprochen hatte. Das war Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Königreich Gottes gepredigt. Also nicht nur das Evangelium, sondern das Evangelium vom Königreich Gottes. Das heißt, die gute Nachricht vom Königreich Gottes. Was ich aber auch festgestellt habe, und das glaube ich, habe ich das letzte Mal erwähnt, unsere Prioritäten sind falsch. Es gibt diese Bedürfnispyramide nach Maslow und die sagt, das unterste Bedürfnis, das jeder Mensch von uns hat, ist das Grund- und Existenzbedürfnis. Das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach Sozialbedürfnis, das heißt nach Gemeinschaft, Anerkennung und Wertschätzung und ganz oben schließlich Selbstverwirklichung. Und was ich auch unter Christen feststelle, was meine persönliche Erfahrung ist, dass die meiste Zeit und Energie von uns da drauf geht, an die Grund- und Existenzbedürfnisse, die abzusichern, dass genügend Geld auf dem Konto ist, um die Miete zu bezahlen, den Lebensstandard zu finanzieren und dann vielleicht noch ein bisschen was für Sicherheit. Aber die Hauptzeit und Energie verliert sich hier unten in der Basis, in den Grund- und Existenzbedürfnissen. Ich habe da das letzte Mal drüber gesprochen. Und das hat mit Prioritäten zu tun, aber auch mit Glauben. Wie stark ist mein Glaube tatsächlich, dass Gott mich versorgt, wenn Jesus Christus spricht, ihr sollt euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem All trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Nun lese ich das und sehe, ja, aber danach trachten ja auch die Christen zuallererst. was soll ich essen, was sollen wir trinken, was sollen wir kleiden? Ich möchte sagen, 9,5 von 10 Gesprächen, die ich führe mit Christen, es geht darum, es geht um den Unterhalt. Und bei vielen ist es zu wenig. Woher kommt das? Und Jesus sagt, aber ihr sollt euch darum genau nicht kümmern. Also irgendwas läuft doch schief. Anscheinend sind entweder stimmen die Prioritäten nicht in unserem Leben oder die Bibelstelle stimmt nicht. Und das kann nicht sein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Oder mein Verhältnis zu Gott stimmt was nicht. Und wahrscheinlich alles zusammen, bis auf das Bibelwort. Das stimmt natürlich. Also irgendwas stimmt nicht. Die Prioritäten sind verkehrt. Und ich habe das letzte Mal darüber gepredigt, über die Prioritäten. Und dann kam ich wieder zum Ausgangspunkt, als Gott gesagt hat, komm, lasst uns einen Menschen machen. Lasst uns eine Menschheit, hat er eigentlich gesagt, machen. Und zwar nach unserem Abbild. Sie sollen uns ähnlich sein und sie sollen herrschen. Und dieses Ähnlichsein heißt, sie sollen unseren Herzschlag haben. Sie haben Plural gesagt im Hebräischen. Also Gott, die Dreieinigkeit, sagt, wir wollen einen Menschen machen, der soll unseren Herzschlag haben. Er soll denken wie wir, fühlen wie wir, er soll handeln wie wir, er soll entscheiden wie wir. Und sie sollen herrschen, sie sollen regieren. Interessant ist, dass die Vokabeln, die hier verwendet werden, auf eine Königsherrschaft ausgerichtet sind. Man kann sie auch übersetzen als Königsherrschaft. Nun ist das Konzept König und Königreich ist bei uns völlig verloren gegangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja gar nicht in dem Königreich aufgewachsen, sondern einer Demokratie. Und was ich sehe hier und da und dort, ich habe es neulich auch mal angesprochen, die Königreiche, die wir hier in Deutschland hatten, gab es ja eine ganze Menge. Und ein Königreich, der König damals hier von Nürnberg, war der erste, der sich der Reformation angeschlossen hat, von Martin Luther. Es gab ja viele Königreiche in Deutschland. Also Königreich, so, aber es ist so weit weg. Für mich persönlich innerlich, ich habe mit Königreich, ich sehe Monarchien, ja, das schaut man nach England, das heißt so schön United Kingdom, das Vereinigte Königreich. Aber was man sieht, ist eigentlich ein Konzept, das definitiv so nicht das himmlische Konzept ist. Denn das himmlische Königreich, und das ist das, worüber ich mich in dieser Serie mit euch so, was ich euch weitergeben möchte, da ist ein ganz gravierender Unterschied, und wir werden noch einen Haufen Unterschiede erkennen und rausarbeiten. Ein Unterschied ist, beim Königreich Gottes ist der König mit seinem ganzen Gesetz, mit seinen Geboten, mit seiner ganzen Vision. Er hat eins im Sinn, er ist der König von Königen. Ganz interessant, das heißt, er setzt Leute ein und er ist König von Königen. Und das, was wir sehen, die Königreiche und die Monarchien, die haben nur eins im Sinn, da gibt es eine Familie, eine Königsfamilie. Die gibt es auch im Königreich Gottes übrigens, die Königsfamilie. Aber da hat sie den Sinn, den einzelnen König zu fördern und zu erhöhen und ihm sein Königreich zu geben. In der königlichen Familie, die wir sind, in den Monarchien, da haben die nur eins im Sinn. Die Ressourcen abzuzapfen aus Steuergeldern und sich selber ein schönes Leben zu finanzieren. Und das ist sowas für, das ist eigentlich sehr, es ist sehr abstoßend. Das ist nicht das göttliche Prinzip und Konzept. Gott will sich hier nicht den Bauch vollschlagen und will nicht Steuern eintreiben von seinen Königen, damit es ihm gut geht. Es ist genau andersrum. Er will die himmlischen Ressourcen freisetzen hier auf Erden. Da hat er für den Adam eingesetzt. Und er hat ihm gesagt, er soll herrschen, nicht über Menschen. Er soll herrschen über die Vögel, über die Tiere und über das, was im Meer ist. Ganz interessant. Im Kapitel 2, im Vers 4b, möchte ich heute kurz ansprechen. Da sagte, also das letzte Mal sprach ich über die Prioritäten, dass die wichtig sind. Und heute geht es mir darum, komme ich später noch zu, um diese innere Lehre eines jeden Menschen. Ich komme gleich drauf. Im Vers 4b sagt Gott, als Gott der Herr Himmel und Erde gemacht hatte, wuchsen zunächst keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Nur aus der Tiefe der Erde stieg Wasser auf und drängte den Boden. Und diesen Vers schauen wir uns jetzt mal näher an, denn da fallen zwei Dinge auf. Einmal wuchsen zunächst keine Gräser und Sträucher. Und da heißt es in der ersten Begründung, Gott hat es noch nicht regnen lassen. Interessant ist, warum er es noch nicht hatte regnen lassen. regnen lassen. Und das lesen wir hier. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Das heißt, Gott hatte die Schöpfung geplant, eingerichtet, geschaffen. Aber die Grundvoraussetzung überhaupt für Wachstum und für gedeihliches Entwickeln auf der Erde war, dass er jemanden hat, der managt, der verwaltet, der das, was Gott schaffen will, dann auch entsprechend unterhält. Hier heißt es so ganz einfach, bebaut. Gemeint ist damit das Herrschen. Das heißt, dieser Ursprungsgedanke von Regierung, von Arbeit, von geordneter Arbeit als Grundvoraussetzung für jedes Wachstum sind nicht Wachstumsstudien, sondern es ist einfach der Gedanke Gottes, den Menschen einzusetzen mit einem übernatürlichen Auftrag, es so im Himmel zu machen, wie er es macht. Denn das Himmelreich, im Himmelreich, es ist ja für uns unsichtbar, da herrscht genau dieses Gesetz der königlichen Regentschaft durch Gott, den Vater. Und das wollte er, das will er bis heute übrigens, auf die Erde bringen. Und dazu braucht er jemanden und dazu hat er den Menschen geschaffen. So fing alles an. Er sagte also, er wollte nach seinem Ebenbild, nach unserem Ebenbild, das uns ähnlich ist, einen Menschen schaffen und der sollte über die ganze Erde verfügen, regieren. Allerdings nicht über Menschen. Und dann passiert Folgendes, die große Katastrophe mit der Konsequenz, 1. Mose 3, Vers 23, eine grausame Stelle. Da wies ihn Gott, der Herr, den Menschen aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden Cherubim mit flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Und es hat mich gestern völlig neu angesprochen, als ich über diesen Bibelvers stieß. Denn was war hier tatsächlich passiert? Was lesen wir dort? Es war Folgendes passiert. Adam und Eva waren aus ihrer vertrauten Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer gerissen, hatten den Auftrag verloren zu regieren und verloren auch ihre Heimat. Sie wurden aus dem Garten Eden rausgenommen. Das war ihr vertrautes Umfeld. Man könnte sagen, es waren die ersten Heimatvertriebenen, Adam und Eva, der Mensch in seiner Urform. Und was hatte das zur Folge? Zusammengefasst, sie haben die Gemeinschaft mit Gott verloren, sie haben ihren Auftrag verloren, das heißt, die Welt zu regieren, die Welt zu beherrschen, Ordnung in die Welt zu bringen oder in der Ordnung die Ordnung zu halten und sie hatten ihre Heimat verloren. Und das ist etwas, was so tiefgreifend sitzt in dem menschlichen Wesen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, im Laufe meines Lebens in über 40 Ländern gewesen auf dieser Welt, auf 4 Kontinenten. Ich glaube, wir haben insgesamt 5 Kontinente und ich habe mit allen möglichen Menschen gesprochen, von allen möglichen sogenannten ethnischen Hintergründen, Hautfarbe, Sprachen, Nationalitäten, politische Ansicht. Aber tief drin in jedem Menschen sind 5 Kernfragen, die jeden umtreiben. Wer bin ich? Und das ist völlig egal, wo du den antriffst, ob in Südamerika oder in den Vereinigten Staaten oder in Afrika oder in Asien. Woher komme ich? Was ist meine Bestimmung oder warum bin ich überhaupt hier und wohin gehe ich? Und diese Leere ist in jedem einzelnen Menschen vorhanden. Mehr oder weniger, aber sie ist da. Und diese Leere in dem Menschen, die bestimmt auch sein Handeln und sein Tun. Diese Leere ist es, die verschiedene antreibt, dann verschiedene Systeme zu entwickeln, auch über den Menschen zu regieren, über den Menschen zu herrschen. Was gegen die Schöpfung ist. Ich meine, wir haben ja nun der König, der Prinz dieser Welt ist Satan. Er hat die Rechte gehabt. Und Christus kann durch sein Erlösungswerk und das, was er vollbracht hat, was er zurückgeholt hat, er kann das uns wieder zurückerstatten, das will er auch, aber nur in dem Maß, wie wir mit ihm auch mitmachen, wie wir auch mit ihm Schritt halten und beziehungsweise er in unser Leben rein darf. Ansonsten hat Satan das Sagen und das Herrschen, obwohl es ihm juristisch die Rechte aberkannt sind. Aber praktisch kann das nur umgesetzt werden, wenn wir Christus in unser Leben reinlassen, beziehungsweise die ein Verständnis haben für das, was es ist, das Königreich der Himmel, was es ist, der König, was Gott bedeutet, was Gott als König. Und diese fünf Fragen, die sind überall, die stecken in jedem Menschen. Und ich glaube, sie haben ihre Ursache in der Katastrophe, die stattgefunden hat im Garten Eden. Heimat vertrieben, abgeschnitten von Gott in der Gemeinschaft, der innigen Gemeinschaft und der Verlust des Auftrags. Und die Religionen, die entwickelt wurden in der Zwischenzeit, die ganzen verschiedenen Religionssysteme, alle, die wir haben, die haben alle, sind alle gescheitert. Sie haben eigentlich alle versuchen, eigentlich eine Antwort darauf zu geben, wie es im Himmel sein wird. Oder sie versuchen, sich mehr auf den Himmel zu konzentrieren und uns als Menschen vorzubereiten dafür, wie es sein wird im Himmel. Anstatt dass die Religion einschließlich des Christentums sich darum kümmert, den Himmel zu erforschen und Gottes Gedanken und das hier auf die Erde zu bringen. Gott braucht uns in erster Linie hier und nicht im Himmel. Das ist später, wenn wir sozusagen das Zeitliche hier segnen. Unsere Bestimmung ist es, hier zu sein und nicht im Himmel. Das ist später, da werden wir sein natürlich. Das wird die große Belohnung sein sozusagen oder da wird dann das Leben weitergehen. Aber seine Bestimmung war und ist für den Menschen, dass er hier regiert und herrscht. Und durch wen soll denn anders, ich sage jetzt mal in den Schulen, wenn es nicht gläubige Lehrer gibt, ja, wie soll denn da Gedankengut von Königreich Gottes reinkommen in den Lehrkörper zu den Schülern, wenn nicht durch gläubige Lehrer oder durch gläubige Direktoren oder in die Geschäftsführung von Firmen zu den Mitarbeitern, wenn nicht durch gläubige Geschäftsführer oder durch ins Krankenhäuser, durch Ärzte, durch Gläubige und so weiter und so fort. Das heißt, das geht nur in dem Maß, das geht nur dann, wenn wir uns darauf konzentrieren und Gott fragen, hey Gott, was ist dein Wille? Wie sieht es aus? Wie kann ich den Himmel hier oder dein Königreich hier manifestieren lassen auf der Erde? Und das geht nicht darum in erster Linie, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme, sondern Herr, was willst du tun, lieber Himmel, damit dein Himmel hier auf Erden kommt. Denn Christus hat gesagt in dem Vater unser zu uns, wir sollen beten, nicht einfach nur plappern, sondern wir sagen Vater unser im Himmel. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Königreich heißt es, Basileia komme und wie im Himmel so auf Erden. Und das ist der Knackpunkt. Dadurch, dass das passiert ist, ist die Lehre bei allen Menschen so, wie sie hier beschrieben ist, diese fünf Fragen, die treiben die Menschen um. Und die Antwort darauf kriegen wir, da hat das Christentum eigentlich eine sehr hohe Verantwortung, da hat Jesus hineingelehrt über das Königreich Gottes, und zwar mit großem Abstand. Über 150 Mal lesen wir im Neuen Testament über das Königreich Gottes, über 150 Mal. Es war der Schwerpunkt seiner Lehre. Und der Hinduismus hat Jesus völlig falsch verstanden. Hinduismus hat, ich habe mal gehört, 600 Götter, dann hat einer gesagt 900 Götter. Gestern habe ich nachgelesen an Google, die sprechen von 330 Millionen Götter. Dann gibt es bestimmte, die sagen, naja, das sind eigentlich nur die verschiedenen Eigenschaften, die diese Gottheiten haben. Das sind die unterschiedlichen. Eigentlich gibt es nicht 330 Millionen Götter, sondern genau genommen gibt es so viele Götter, wie es Menschen auf der Welt gibt. Also im Moment, ich weiß nicht, wie viel haben wir, 6,8 Milliarden. Also eine Fülle von Göttern. Und der Hinduismus hat natürlich Jesus auch anerkannt. Aber als was? Als interessanten Gott. So, dann haben wir, also die haben ihn auch nicht erkannt. Die Moslems sagen, naja, ist ein interessanter Mann gewesen. Aber eigentlich der Jesus, er ist ein guter Prophet gewesen, ein interessanter Lehrer. Aber mehr nicht. Also auch die Moslems haben ihn nicht erkannt. So, dann auch die Moslems, ja, mit Mohammed. Sie bauen ihn ein, aber er war nicht mehr als ein Philosoph. Die Agnostiker, die Humanisten, die sehen ihn als interessanten Menschen, der sich allerdings angemaßt hat, irgendwann mal sich selbst als Gott zu bezeichnen. Die erkennen ihm das göttliche Wesen und die Gottheit, die in ihm ist, als Teil der Dreieinigkeit komplett ab. Und wenn du dann alle Religionen durchgehst, die maßgeblichen, das Judentum, die haben ihn gehalten für jemanden, für einen Ketzer, für einen Irrlehrer, für einen gescheiten Rabbiner, für einen schlauen Lehrer, aber für einen, der sich anmaßt, mit einer neuen Lehre zu kommen und das Gesetz zu verbiegen. Das heißt, das Judentum hat ihn auch nicht anerkannt und erkannt in seiner Bedeutung und Funktion. Und wie ist es mit dem Christentum? Was hat das Christentum gemacht? Oder was macht das Christentum aus ihm? Das Christentum macht aus ihm eigentlich jemanden, der, ja, ich sage mal, zumindest solange ich gläubig bin, so habe ich Christus erfahren und erlebt. Möchte nicht sagen, dass es überall so war, aber sagen wir mal, im Wesentlichen, so eine Art, wenn ich an ihn glaube, dann habe ich so eine Art Feuerversicherung, dann komme ich nicht in den Feuersee. Das war damals so das erste Gespräch, wie die Frau mich angesprochen hat im Büro. Kann mich noch erinnern, vor über 30 Jahren, die zu mir, es war eine gläubige Frau, die mich dann auch zum Glauben geführt hat, die gesagt, ja, wenn Sie so weitermachen, Herr Konschewitz, dann landen Sie im Feuersee. Ich sage, was für ein Feuersee? Ich habe noch nie was vom Feuersee gehört. Dann hat sie mir die Offenbarung aufgeschlagen, hat mir das vorgelesen, der ewigen Verdammnis und von dem Feuersee. Und da habe ich gesagt, da will ich aber nicht hin. Sie glauben doch nicht, wenn ich ab und zu mal einen Rausch habe und rauche, dass ich dann in den Feuersee komme. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Dann sagt sie, selbstverständlich ist das mein Ernst. Das sage ja nicht ich, das steht ja da. Und das hat mich so umgetrieben, weil ich mir gedacht habe, naja, eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das stimmt oder das stimmt nicht. Entweder die hat recht oder die hat nicht recht. Entweder das hier ist die Wahrheit oder das ist nicht die Wahrheit. Und am Anfang habe ich mich noch gewehrt, die ersten Wochen, und habe mir gedacht, naja, das ist wahrscheinlich nicht die Wahrheit. Die ist fromm, die ist alleinstehend, das ist für die eine Krücke des Christentums. Damit kommen die ganz gut durchs Leben. Aber das hat mich nicht mehr losgelassen. Und irgendwann habe ich mir gesagt, naja, Sabalot, wenn das aber stimmt, dann sitze ich eines Tages doch in dem Feuersee. Also für mich war das Christentum, wie für viele andere, eine Versicherung, eine Feuerversicherung sozusagen, nicht in diesen See zu kommen, in diesen Feuersee. Ja, und dann habe ich alles Mögliche natürlich getan, was man tun muss als lieber, braver Christ. Oh, 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 du bist also ein Sünder durch und durch und Buße tun und drauf und runter das ganze Programm. Am Anfang noch sehr gesetzlich, will euch das mal sagen, wie das vor 30 Jahren war. Ich glaube, du dürftest dich noch daran erinnern können. Fernsehen gucken, das ist das Fenster in die Hölle. Ja, das war mein Pastor, mein erster. Der Blick in die Hölle. Und von wegen Filme gucken, Gewaltfilme, um Himmels Willen, ja. Und also Filme gucken schon gleich gar nicht. Rauchen und trinken, Alkohol trinken natürlich auch nicht. Also haben wir zuerst das Rauchen aufgehört, wobei das sehr gut war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es x-mal vorher geschafft, nie geschafft, 17-mal, 18-mal, 19-mal. Aber ein Gebet, kurz vielleicht eine Woche am 10 Tage, am 9.9. habe ich Jesus mein Leben gegeben, 81, und am 19.9. habe ich mich vor meinem Bett gekniet, habe gesagt, ich mag nicht mehr. Ich habe geweint, habe gesagt, ich will jetzt endlich aufhören zu rauchen. Ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich bitte dich einfach, Jesus, hilf mir. Und dieses Gebet hat geholfen, einen starken Raucher wie mich von der Zigarette wegzubringen. Ich war dankbar, ich war frei. Okay, aber ich wurde natürlich auch verpflichtet, fühlte mich verpflichtet, in ein religiöses System hineinzuwachsen. Und selbst als ausgewachsener Pastor jetzt, bin jetzt seit über 10 Jahren im Dienst und bin fast mein Leben lang Geschäftsführer gewesen, zum Teil mehr oder weniger in eigenen Firmen. Aber die meiste Zeit dieser meiner beruflichen Bestimmung habe ich so oft gesagt, auch hier von der Kanzel, ich weiß gar nicht, bin ich Fisch oder Fleisch. Ich wäre sogar den ganzen Tag in der Gemeindedienst vollzeitlich unterwegs. Aber ich muss natürlich auch, habe natürlich Verantwortung auch in der Welt. Das hat mich selber hin und her gerissen. Es hat mich Jahrzehnte gekostet, muss ich sagen, rückblickend, bis ich sagen konnte, ja, das ist ein Teil meiner Bestimmung. Und ich habe dazu noch nicht die ganze Bibelerkenntnis gehabt, wie ich sie jetzt habe und wie ich sie jetzt versuche, euch in kleinen Portionen weiterzugeben. Ihr Lieben, eure Bestimmung liegt nicht darin, euch auszusuchen, welches Missionsfeld wartet auf mich. Das Missionsfeld fängt hier draußen an, Glockendonstraße. Und es hat verschiedene Facetten. Wir brauchen gläubige Stadträte, wir brauchen in allen Bereichen unserer Gesellschaft, brauchen wir Männer und Frauen, wie dich, mit deiner Ausbildung, mit deinem Herzschlag, weil du Jesus kennst, weil du den Vater kennst, immer mehr, um das einfließen zu lassen. Für mich hat es sehr lang gedauert. Heute kann ich sagen, ja, ich weiß, meine Bestimmung ist nicht das Missionsfeld. Das Missionsfeld ist ja hier, ich sehe es jetzt völlig anders. Meine Bestimmung ist genau das, was ich euch versuche zu vermitteln. König zu sein, einfach zu regieren in dem Bereich, den Gott mir aufgegeben hat. Und wie oft, ich kann mich an Zeiten erinnern, fast jeden Sonntag kam mindestens einer nach vorne, gerade von den jungen Leuten, was ist meine Bestimmung? Ha, Pastor, könntest du für mich beten, was meine Bestimmung ist? Und dir sagen, was deine Bestimmung ist. Heute ganz präzise, klipp und klar. Da, wo du jetzt bist, Ordnung reinzubringen, dein Leben in den Griff zu kriegen, Gott zu bitten und zu beten. Und dann wirst du sehen, wenn du ein junger Mensch bist, das wird sich verändern. Er wird dein Einflussgebiet erweitern. Und er wird dir zeigen, was du tun sollst. Wo du dich bewerben sollst, wo du dich zurücknehmen sollst. Und das ist der Sinn dieser Predigtreihe. Euch ranzuführen, damit will ich nicht sagen, dass es nicht gut ist, auf dem Missionsfeld zu arbeiten. Natürlich, Missionare braucht es auch, muss ich ausdrücklich sagen. Aber ich sage, in erster Linie müssen wir diese Gesellschaft verändern. Wir brauchen Einfluss hier in der Welt. Wir brauchen Männer und Frauen, die Mut haben, Gesetze zu verhindern, die nicht nur immer mitschwimmen und alles abnicken und abhaken. Wir brauchen hier Lehrer unter euch, die hier sind, und Sozialpädagogen in der Staatskanzlei. Wir brauchen Juristen, Anwälte, wo ist er heute? Ja, der sich einsetzt in der Staatskanzlei und Gesetze verhindert. Blöde und dumme und verrückte Gesetze. Und deswegen, ihr Lieben, und das hat Gott in uns hineingelegt, in jeden Einzelnen. Und das ist die Bestimmung. Das ist das, warum diese große Lehre ist in jedem Einzelnen der Menschen. Und die Menschen haben versucht, in den verschiedenen Erdteilen eigentlich das Königreich nachzumachen. Die ersten Regierungsformen waren Königreiche. Aber das war natürlich desaströs, abgekoppelt von Gott. Wie will man da ein Königreich? Da schafft man immer nur ein Königreich, das menschlichen Bedürfnissen dient. Und all das, was wir sehen an allen Monarchien, es wurde immer nur missbraucht. In der Regel. Preis dem Herrn. Halleluja. Gibt es eine interessante Stelle? Jesus, kurz vor seiner Kreuzigung, klagen ihn ja die Juden an und bringen ihn vor Pilatus. Und ich lese euch die Stelle vor aus dem Johannesevangelium, ab Vers 36. Da ist er also im Gespräch mit Pilatus. Und er antwortet Pilatus, das Reich, und eigentlich heißt es hier das Königreich, und ich war so frei, ich habe das jetzt einfach mal hinzugefügt, ich habe alle deutschen Übersetzungen durchgeforstet, überall steht, auch in den alten deutschen, steht immer nur, ist die Rede von dein Reich. Und wenn ich das Wort Reich alleine höre, für meine Ohren, denke ich immer, so komisch das klingen mag, ich will ganz offen sein mit euch, da denke ich an Hitlers Reich. Der sprach immer von seinem Reich, vom Dritten Reich. Ja? Und da steht in der Bibel, in den deutschen Übersetzungen, dein Reich. Aber es heißt dein Königreich. Basileia, ich habe mich extra mit jemandem unterhalten, der Griechisch kann. Basileia heißt Königreich und es ist überall im Neuen Testament. Und übersetzen tun das die Engländer, beziehungsweise die Amerikaner, die sprechen vom Königreich. Da ist schon mal ein Webfehler, wo ich sage, das mag mit dazu zusammenhängen, warum wir das Königreich überhaupt aus den Augen verloren haben. So, Jesus sagt also zu Pilatus, das Königreich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Königreich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Königreich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König? Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Und ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. In anderen Übersetzungen heißt es, um für diese Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme. Jesus ist dazu geboren, König zu sein. Jesus ist dazu geboren, als dieser König in die Welt zu kommen und zu sagen, hey, ich errichte ein Königreich. Und er hat gesagt, das waren die Bibelstellen, die ich am Anfang euch immer wieder vorgelesen habe, dass er gesagt hat, tut Buße, Markus 1, Vers 15. Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Oder an anderer Stelle sagt er, das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach permanent von einem Königreich, nicht von einem Reich, und von sich als König, selbst zu Pilatus. Und da sagt er ganz klar, ja, ich bin König. Ich bin allerdings König von einem anderen Reich, nämlich vom Königreich, von dem Reich im Himmel. Aber ich bin hier um dieses Reich hier. Dafür bin ich geboren, um dieses Reich hier zu etablieren. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Von dem Moment an, als ich das verstanden habe, hat das in mir auch meine Leere weggenommen. Ich möchte nicht sagen, ich war ganz leer. Aber diese Ungewissheit, dieses bin ich Fisch, bin ich Fleisch, soll ich denn wirklich da jetzt vollzeitig in Dienst gehen oder immer noch in der Arbeit sein? Dieses Hin und Her, das ist weg. Weil ich heute weiß, in dem Moment, wo ich meinen Stuhl räume oder meine Stühle dort in der Welt, wenn es mir nicht gelingt, jemanden zu sichten und dort reinzuholen, sage ich mal, aus dem Königreich, ja, dann verlieren wir im Grunde Grund und Boden an Einfluss. Und ich bete, dass das nicht passiert. Dass Gott zur rechten Zeit den Rechten bringt oder die Rechte, die das dann übernehmen, in dem rechten Sinn, in dem rechten Geist. Preis dem Herrn. Ich will damit sagen, seitdem ich weiß, dass wie tief diese Bestimmung in uns sitzt, ist es mir so wichtig, da draußen zu sein. Preis dem Herrn. Und ihr Lieben, darf ich fragen, Tim, wie lange, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wie lange bin ich schon zugange? Aha, dann komme ich jetzt zur Landung. Ich will nämlich nicht länger als 35 Minuten. Und Gott selber, Jesus, hat uns ausgestattet. In Matthäus 28, Vers 18 sagt er, Jesus trat auf sie zu, auf seine Jünger und sagte, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und in Lukas 10, Vers 19 sagt er, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Das sagt er kurz bevor er diesen Erdball verlässt. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht. Im Griechischen steht da für Macht Exousia. Exousia heißt Autorität. Das ist die Autorität, die jemand hat, wenn er einen Polizeianzug anhat und mir einen Strafzettel an mein Auto hängt, weil ich falsch parke oder weil ich verbotenerweise an einem Ort parke. Und ein Polizist gibt mir im Auftrag des Staates sozusagen Kraft der Autorität des Staates, der die Paragraphen hütet, und gibt er mir diesen Strafzettel, weil ich gegen diesen Paragraphen verstoße. Diese Autorität, das ist Exousia. Ich habe euch Autorität gegeben. Ihr könnt, Petrus sagt es an einer anderen Stelle, sagt Jesus zu Petrus, Petrus, was du für rechtmäßig erklärst und für unrechtmäßig, ist rechtmäßig und unrechtmäßig. So übersetzen die Juden diesen Teil. Ich habe das jüdische Neue Testament. Wir haben übersetzt mit wir binden und wir lösen. Was ihr hier auf Erden bindet, das sei im Himmel gebunden. Und was ihr hier unten löst, wir haben jahrzehntelang Dämonen gebunden. Und aus diesem Fehlverständnis heraus. Präzise übersetzt heißt es, was du, Petrus, Leiter der Gemeinde, König sozusagen, Kraft der Autorität, die dir verliehen ist von Gott, dich um die Herausgerufenen, um die Gläubigen zu kümmern, was du in deiner Gemeinde, in deinem Bereich, in deinem Einflussbereich für rechtmäßig erklärst, das ist auch im Himmel rechtmäßig. Und was du für unrechtmäßig erklärst, das ist auch für unrechtmäßig im Himmel erklärt. Ihr Lieben, und diese Macht, das beschreibt Exousia, Autorität. Und das ist genau das, was Jesus sagt, das ist mir gegeben, alle Exousia im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er in Lukas 10, Vers 19 zu seinen Jüngern, Leute, und ich gebe euch diese Macht, diese Autorität, diese Exousia, wo immer ihr seid, ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten. und die ganze Macht des Feindes werdet ihr überwinden. Da steht auch Macht, aber hier steht im Griechischen Dynamis oder Dunamis. Das heißt, das ist die eigene Kraft, die Satan hat. Das heißt, die Kraft, die er hat, die begrenzt ist, das hat nichts zu tun mit der Autorität, sondern diese Macht ist eigentlich zu übersetzen mit Kraft. Und die Kraft des Feindes wird euch nicht überwinden. Und die ganze Kraft des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Dessen müssen wir uns klar sein. Und ich werde versuchen, in den nächsten Wochen, wenn ich dran bin, das noch weiter aufzudröseln mit diesem Königreich. Wie genau denn das, was steckt denn hinter einem, was steckt denn hinter König? Und es ist so wunderbar und so herrlich, das zu erforschen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ein König und sein Reich, das ist einfach hervorragend. Der König sagt und es geschieht. Um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben, ein König beispielsweise hat Gesetze und Gebote. In einem Königreich ist ein ganz entscheidendes Kriterium, dass über diese Gesetze und Gebote mit dem König nicht zu verhandeln ist. Der König sagt, ja, das ist für mich unverhandelbar. Das ist das Gesetz und so ist es hier in diesem meinem Reich. Das gilt. Das muss man mal in unseren Kopf kriegen, die wir gewöhnt sind, demokratisch abzustimmen. Bei uns zählt die Mehrheit. Ja? Und wenn irgendeiner kommt mit einem tollen Vorschlag und er sammelt eine Mehrheit in dem Gremium, wo halt jetzt abgestimmt wird, vielleicht auch sogar im Parlament, na plötzlich kriegen Minderheiten plötzlich Rechte und vorhandene Rechte werden abgelöst und durch andere ersetzt. Das gibt es im Königreich nicht, aber in der Demokratie. Deswegen gibt es im Königreich auch nichts zu verhandeln über seine Gebote und Gesetze. Deswegen gibt es auch so ganz strikt eigentlich nur zwei Bereiche auf dieser Welt. Innerhalb des Königreichs oder außerhalb des Königreichs. Oder wie es andere gesagt haben, noch geistlicher, es gibt eigentlich nur zwei Königreiche, nämlich eins der Finsternis und eins des Lichts. Das Königreich der Himmel, vertreten durch Jesus Christus, damals hier auf dieser Erde, jetzt durch uns. Oder das Königreich der Finsternis. Satan. Und es liegt an uns, Licht zu sein. Den Lichtschalter anzumachen. Nicht hier sonntags, da ist am einfachsten. Also deswegen vielleicht auch das Sehnen so sehr nach vollzeitlichen Dienst. Ich bin ständig umgeben mit lieben Christen, die immer mich anlächeln und sagen, ach, danke Pastor für dein Gebet. Und ja, wir haben doch keinen Streit. Wir streiten ja gar nicht miteinander. Also ich habe mich hier mit irgendeinem hier gestritten, die letzten 15 Jahre. Also denen, die jetzt hier sind. Okay. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Oh ja, lieber Gott, da möchte ich immer sein. Ja, aber um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir da draußen die Welt verändern. Ehren und herrschen. In diesem Sinne. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein wunderbares Wort. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du vorangegangen bist. Ich danke dir, Herr, auch für die Gnade, dass ich fast so ganz ohne Husten predigen durfte, Herr, dass die Stimme gehalten hat. Ich danke dir, Gott, für diese wunderbare Gemeinde. Ich danke dir für jeden einzelnen Zuhörer. Ich danke dir, Gott, für das, was du uns offenbarst als Predigern. Und ich danke dir auch für den Preis, den wir bezahlen dürfen, Herr. Es ist jeden Einsatz wert, Gott. Danke, Herr, dass du Herr bist. Danke, dass du König bist. Und ich vertraue dir, Gott, dass du im Leben jedes Einzelnen zu Ende bringst, was du bestimmt hast und dass die Worte und die Erkenntnisse, die du in jeden einzelnen Geist von uns gesandt hast, dass die auch das erfüllen werden, wozu sie bestimmt sind, Herr. Führ uns weiter und tiefer in die Zusammenhänge mit dem Königreich und mit dem König, in die Bestimmung, Herr, und hilf uns, dass wir diese Lehre verlieren, dass sie gefüllt wird, Gott, mit deiner Erkenntnis. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wie ist meine Bestimmung? Wie ist mein Auftrag? Wo gehe ich hin? Gott, in Jesu wunderbarem Namen bitte ich das. Amen.